Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Ostschweiz heute Abend mit diesen Themen. Die Anklageschriften im Fall von einer fahrlässigen Tötung decken grobe Mängel auf. Der Fall vom Spital Wil zieht weiter in Kreis. Koraninitiative für ungültig erklären. Der Antrag stellt die Thurgauer Regierung im Parlament. Mit dem Radio- und Fernsehpreis von der SRG Ostschweiz auszeichnet der Thurgauer Dokumentarfilmer Friedrich Kappeler ist geehrt worden. Kein Unspun und auch kein Kilchberg schwingen. Saisonhöhepunkt ist Steyrs Schwegalp schwingen vom nächsten Sonntag. Und das Wetter, es wird heiss und noch heisser. Am Mikrofon Katrin Keller. Seit Tagen sorgt der Fall für Schlagzeilen. Vor 5 Jahren stirbt eine Mutter beim Gebären im Spital Zwil. Für die Chefärztin hat da ein Verfahren gegeben. Vor ein paar Wochen ist sie wegen einer fahrlässigen Tötung zu 2 Jahren bedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Und 3 weitere Ärzte müssen auch noch vor Gericht. Viele fragen sich, was ist denn jetzt wirklich passiert, dort mal im Spital Wil, wo die Bauernfrau aus dem Toggenburg im 07 ins Spital kam, ist, um ihr Kind auf die Welt zu bringen. Die Anklageschriften zum Prozess gegen die Oberärztin Gynäkologie, der Oberarzt Anästhesie und der Chefarzt Anästhesie im Kreisgericht Wil, die klären zum Teil auf. Die Maria Lorenzetti ist Diana für uns die Anklageschriften gelesen. Maria Lorenzetti, was ist denn jetzt in dieser Nacht dort mal passiert?
Die Anklageschriften bestätigen im Wesentlichen das, was man bis jetzt aus Medienberichten weiss. In dieser Nacht, im Oktober 07, ist die Frau eben ins Spital gekommen, sie haben gesagt, zu mir ein totes Kind auf die Welt bringen. Am 20.06 Uhr am Morgen ist das Kind geboren gewesen und dann hat man auch gemerkt, dass sie sehr viel Blut verliert. Ihren Kreislauf ist massiv zusammengebrochen. Die Chefärztin von der Gynäkologie ist davon ausgegangen, dass sich die Gebärmutter nach der Geburt nicht zusammenzieht. Das wäre gefährlich, das war ihre Diagnose gewesen, Atonie, sagt man dem. Am Rapport am Morgen um 20.07 ist das besprochen worden und da schon hat es offenbar einen Hinweis gegeben von einem Facharzt, dass so ein Blutverlust auch andere Ursachen können haben, zum Beispiel ein Gebärmutterriss, was es dann letztlich auch gewesen ist. Im Verlauf vom Morgen ist mehrmals von verschiedenen Ärzten der jetzt beschuldigten Ärzt erwähnt worden, dass die erste Diagnose von der Chefärztin auch könnte falsch sein. Es ist wieder auf den Gebärmutterriss hingewiesen worden, aber es ist nichts passiert, um das abzuklären. Gegen den Mittag dann fängt ist die Patientin ins Kantonsspital St. Gallen überwiesen worden, aber es ist spät gewesen. Die Frau hat über viele Stunden im Spital Wil zu viel Blut verloren gehabt.
Wenn mehrere Ärzte darauf hingewiesen haben, dass es auch ein Gebärmutterriss könnte sein, warum hat denn keiner gehandelt?
Das ist die Frage. Der Staatsanwalt wirft in diesen 3 Anklageschriften der Oberärztin von der Gynäkologie, dem Oberarzt von der Anästhesie, der Todesmaligen und dem Chefarzt von der Anästhesie auch Todesmalig vor, dass sie passiv gewesen. Die verurteilte Chefärztin hat die Patientin quasi der Oberärztin überlassen und hat andere Patientinnen operiert. Die Oberärztin hat zwar Zweifel gehabt, hat aber nichts entschieden. Sie hat sich immer laut Anklageschrift auch nicht erkundigt, was sie machen soll, wenn es noch schlimmer wird, ob sie selber entscheiden kann oder nicht. Sie hat offenbar auch akzeptiert, dass ihr eine andere Ambulantin-Patientin zugewiesen worden ist, wo sie sich darum müssen kümmern musste. Eine ambulante Patientin, also nicht eine schwer kranke, aber das hat natürlich Zeit gebraucht.
Dann hat es ja aber noch einen Oberarzt gegeben von der Anästhesie und auch einen Chefarzt von der Anästhesie.
Ja, also auch der Oberarzt von Anästhesie, der Narkosearzt, hat anscheinend auch darauf hingewiesen, dass so Blutungen eben verschiedene Ursachen hatten. Er hat die Patientin auch betreut, was den Kreislauf betrifft, seinen Aufgabenbereich. Er hat auch seinen Chefarzt informiert, aber eben nicht mehr laut Anklageschrift. Er hat nicht darauf bestanden, dass der sein Chefarzt die Patientin selber sieht. Er hat nicht Alarm geschlagen, den er mitbekommen hat, dass die Oberärztin von der Gynäkologie offenbar nicht kann entscheiden, nicht entscheidungsfähig ist. Der Umstand wird mehrmals erwähnt. Dem Chefarzt wird auf der anderen Seite selber vorgeworfen, dass er sich eben nicht aktiv um Informationen bemüht hat. dass er auch nicht selber nach der schwerst kranken Patientin geschaut hat.
Und das auch nach organisatorischen Mängeln?
Das tönt nach organisatorischen Mängeln, ja. Immer laut Anklageschrift ist viel zusammengekommen. Die Chefärztin, die nicht von ihrer Diagnose abgewichen ist, die Oberärztin, die sie zugewiesen, also die Patientin zugewiesen bekommen hat, aber eben ohne genaue Kompetenzen, ohne genaue Absprachen. Der Oberarzt von der Anästhesie, der offenbar gesehen hat, wo das Problem liegt, aber nicht die Initiative gehabt, um darauf zu beharren, dass es noch weitere Abklärungen gibt. Also einerseits organisatorische Mängel und so etwas wie Zivilcourage vielleicht von den untergeordneten Ärzten, so, um sich gegen fragliche Anweisungen durchzusetzen. Jetzt haben wir gestern die Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann hier im Studio gehabt und sie hat gesagt, das Problem sei offenbar auch am Spital bewusst gewesen nach dem Fall. Man hat Verbesserungen getroffen, man hat so Schnittstellen verbessern zwischen der Abteilung innerhalb von der Hierarchie, dass so einem Fall eben nicht mehr passieren soll.
Danke, Maria Lorenzetti. Über die Anklage der weiteren beteiligten Ärzte im Fall vom Spital Wil muss das Gericht entscheiden. Der Staatsanwalt fordert jeweils bedingte Geldstrafe zwischen 120 und 300 Tagessätze. Die Lohnentwicklung im Kanton Thurgau deckt sich mit dem Schweizer Durchschnitt. Der typisch Angestellte in der Privatwirtschaft verdient gut 5'600 Franken brutto. Da kann man aus der Lohnentwicklungsstruktur vom Jahr 2010 herauslesen. Jeder vierte Thurgauer Arbeitnehmer verdient weniger als 4'600 Franken und jeder vierte verdient mehr als 6'900 Franken. Der Thurgau als Grenzkanton beschäftigt einen Haufen ausländische Arbeitskräfte. Auffällig da ist, dass die im Vergleich zu den einheimischen Arbeitskräften häufig mehr verdienen, sagt Ulrike Baldenweg vom Thurgauer Amt für Statistik.
Das heisst aber nicht, dass für gleichwertige Arbeit die Ausländerinnen und Ausländer einen höheren Lohn haben, sondern es heisst einfach, dass die hochqualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei uns tätig sind, in solchen spezialisierten Nischen tätig sind und so spezielle Kompetenzen haben, dass sie mit dem einfach auf ein hohes Lohnniveau kommen.
Quer durch alle Ausbildungsstufen verdienen die Frauen auch im Thurgau rund 15% weniger als Männer. Die Thurgauer Regierung stellt dem Parlament den Antrag, die Thurgauische Volksinitiative mit dem Titel «Gegen frauenfeindliche, rassistische und mörderische Lehrbücher» für ungültig zu erklären. Die Initiative will verhindern, dass an den Schulen der Koran gelehrt wird und will dafür das Volksschulgesetz ändern. Laut der Thurgauer Regierung würde so eine Änderung den Willen der Initianten nicht umsetzen, weil der Religionsunterricht gar nicht unter das Schulgesetz fällt. Der Kanton Thurgau braucht eine Demenzstrategie, ist die Meinung von einem grünen, liberalen Kantonsrat. Er hat bei der Regierung eine entsprechende Anfrage eingereicht. Es gibt immer mehr demente Menschen, ihre Betreuung und die Kosten dafür stellen auch der Kanton Thurgau vor grosse Herausforderungen, heisst es in der Interpellation. Losglück für den FC Amrischwil. Er kommt in der ersten Runde vom Schweizer Cup mit dem Meister Basel zu tun über und da die Herr. Auswärts muss der FC St. Gallen gegen das Zürcherisch Altstetten antreten und der FC Wil reist auf Windisch. Dieses Spiel findet alle am 16. September statt. Der Thurgauer Dokumentarfilmer Friedrich Kappeler ist gestorben, mit dem Radio- und Fernsehpreis von der SRG Ostschweiz ausgezeichnet worden. Es ist nicht der erste Preis, den der 63-jährige Filmer und Fotograf aus Frauenfeld für seine Arbeit überkommt. Bekannt sind vor allem die Filmporträts von Friedrich Kappeler über den Liedermacher Manni Matter, über den Dimitri, den Maler Adolf Dietrich oder den Schriftsteller Gerhard Meyer. Im Mittelpunkt von Friedrich Kappeler seinen Film stehen also häufig einzelne Personen. Gestern an der Preisverleihung zu Frauenfeld ist für einmal der Friedrich Kappeler selber im Mittelpunkt gestanden. Der Thomas Weingart hat ihn gefragt, ob er denn gern im Mittelpunkt steht.
Nicht eigentlich, muss ich sagen. Ich finde es jetzt zwar schön, ich habe mich sehr gefreut und so, aber ich werde ihn schnell mal so ein bisschen verlegen. Einfach, es ist für mich, ich habe schon ganz früh natürlich den Entscheid gefällt, ich will hinter der Kamera stehen und nicht vorne dran. Oder? Das ist für mich eigentlich der bessere Platz.
Was bedeuten Ihnen so Preise?
Also ich finde das auch wieder schön, weil so eine gewisse Anerkennung für doch ein paar Filme, die man dann gemacht hat, ist natürlich etwas Schönes. Und dann ist es auch, finanziell hat es auch noch einen interessanten Aspekt, dass man wieder etwas in ein neues Projekt stecken kann. Also von dem her bedeutet es mir viel, ich freue mich wirklich.
Schauen wir mal ein bisschen zurück auf Ihr Werk bis jetzt. Clowns, Schriftsteller, Liedermacher. Es sind auffallend viele Kulturschaffende, die Sie porträtieren in Ihren Filmen. Ist das Zufall oder ist es einfach besonders dankbar, Kulturschaffende zu porträtieren?
Nein, sie stehen mir einfach nahe. Also angefangen habe ich ja eigentlich dann mit mehr so Freaks, sagen wir, oder Aussenseiter und so. Und dann hat sich so langsam vielleicht ein bisschen mehr zu den Künstlern und so hingewendet, aber es stimmt mir allgemein einfach Leute nach, wo ja, sagen wir jetzt einmal, in so einer Spannungssituation stehen zwischen dem, ja, von dem, was sie unbedingt machen wollen, wo ihre Vision ist und so, und andererseits auch, aber doch auch nicht, wenn ganz ausgeschlossen sind von einem bürgerlichen Leben. Also das Paradebeispiel ist zum Beispiel jetzt Adolf Dietrich, wo eben einfach, er ist in dem Dorf geblieben, er ist Kleinbauer geblieben und er hat aber trotzdem einfach wollen malen. Und diese Art von Gegensätzen und Widersprüchen, das interessiert mich sehr. Und ich habe natürlich eine gewisse Affinität, ich bin Hummer, ja, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber auch in einem gewissen Sinn auch ein bisschen so vor, selbst schon.
Also Leute, die per se im Rampenlicht stehen, das kommt für Sie gar nicht in Frage. Irgendein bekannter Sportler oder ein berühmter Politiker, das ist kein Thema, oder? Oder haben Sie nicht im Ansatz schon daran gedacht, mal jemanden zu porträtieren?
Nein, würde ich jetzt nicht einmal unbedingt sagen. Also Sportler, gut, wisst ihr, ja gut, also ich meine, ich will sicher etwas über den Roger Federer machen, aber das ist jetzt irgendwo Sport. Da hätte man früher, da hätte man vor 10 Jahren müssen eigentlich das begleiten, zum Beispiel, oder? Mit persönlichen Gesprächen und Sachen. Aber nein, und zum Beispiel der Manni Matter ist jemand, der ausgesprochen im Rampenlicht gestanden ist. Und dort hatte ich einfach das Glück gehabt, dass die Familie bisher noch zu niemandem Vertrauen gehabt, dass er keinen solchen Film gegeben hat.
Und wie haben Sie das Vertrauen gewonnen?
Ja, ich habe dann dort schon vorher den Film über Gerhard Meyer, den ersten Film, gemacht gehabt. Und ich bin dann mit der Matter-Familie reden und habe ihnen auch den Meyer-Film vorgeführt. Und die sind miteinander eben fast befreundet gewesen. Die sind zusammen miteinander in Bern von den Ende 60er, Anfang 70er Jahre auftreten. Und darum hat dann die Witwe Matter das Gefühl gehabt, ich wäre vielleicht schon der Richtige.
Aktuell, habe ich gelesen, sind Sie an einem Film oder an einem Filmprojekt, glaube ich, noch im Projektstatus über den Schriftsteller Robert Walser. Was fasziniert Sie an seiner Geschichte?
Ja, mich fasziniert es, wie so ein Mensch eigentlich unglaublich, also nur für seine Schriftstellerei kann leben und leiden und das ganze Leben. Und wenn er sagt, und wenn es nicht mehr geht, wenn ich es nicht mehr kann, wenn ich es nicht mehr kann in Freiheit machen, dann gehe ich halt auch noch für den Rest vom Leben in die Anstalt. Das ist eine unglaubliche Konsequenz und das fasziniert mich.
Wie weit sind Sie mit dem Projekt?
Ich bin jetzt ganz am Anfang. Ich habe erstens mal so ein bisschen wieder Sachen gelesen. Ich habe mal mit dem Bernhard Echte geredet und so. Ich bin jetzt wirklich am Zusammentragen. Es wird wahrscheinlich länger gehen im Jahr.
Ein Film über Sie. Was hätte für eine Schlüsselszene?
Also ich denke, einen Film gibt es nicht, weil ich finde es nicht wichtig, dass es gibt, die von mir. Weil ich bin Handwerker und ich bin als Person jetzt nicht interessant. So. Aber ich kann anderen zulassen, ich kann mich für andere begeistern und interessieren. Und darum ist es wichtiger, dass ich über andere Leute etwas mache, als jemand über mich.
Der Dokumentarfilmer Friedrich Kappeler. Der Thurgauer hat gestern den Radio- und Fernsehpreis von der SRG Ostschweiz bekommen. Der ist mit 10'000 Franken dotiert und wird von den Ostschweizer Kantonen finanziert. Die geplanten Neubauten im Lindgebiet für den IKEA Genis und für den Glaruspark zu Molis sind abgesagt. St. Galler, die Glarner und die Schweizer Regierung haben zusammen eingesagt. Die Gemeinde Genis will diesen Entscheid so nicht akzeptieren und hat darum Beschwerde beim kantonalen Verwaltungsgericht eingereicht. Der St. Galler Baudirektor Willi Haag weist den Vorwurf zurück, die Gemeinde Genis könne sich mit dem neuen Richtplan nicht weiterentwickeln. Er sagt:
Es ist nicht so, dass nachher nichts mehr möglich ist in der ganzen Lindebene, um sich weiterzuentwickeln. Es geht nur ausschließlich um die Beurteilung von grossen Publikumsintensiven, die zusätzlichen Einfluss haben auf die ganzen Verkehrssysteme. und Belastung und auch auf die Ökologie und die Lebensräume.
Gemeinde Schenis hofft trotzdem darauf, dass sie den Beschluss kehren und das betroffene Industriegebiet nutzen kann. In Herisau ist es am Donnerstagabend hinter einem Bahnhof zu einer Schiesserei gekommen. Verletzt worden ist niemand. Bis die Polizei am Ort war, war von den Beteiligten niemand mehr herum. Trotzdem hat die Osroder Polizei letzte Nacht den drei Männern festnehmen. Man geht davon aus, dass es hinter dem Bahnhof einen Streit zwischen zwei Gruppen gegeben hat, der dann eskaliert ist. Im Lugnetz im Bündner Oberland ist gestern Nachmittag ein Bauarbeiter bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der 48-jährige Mann ist mit seinem Raupenwagen ins Rutschen gekommen und 10 Meter den Hang abgefallen. Der Mann hat es aus der Führerkabine geschleudert und ist dann vom Wagen überrollt worden. Seine Verletzungen sind so schwer gewesen, heisst sie in der Mitteilung, dass er noch auf der Unfallstelle gestorben ist. In diesem Jahr gibt es kein eidgenössisches Schwingfest, kein Unspunnen und auch kein Kilchberg schwingen. Aber einen eigentlichen Saisonhöhepunkt gibt es trotzdem. Das Schwegalp schwingen vom nächsten Sonntag. Da trifft sich in den drei Segmelring die Schwingerelite. Aber nicht nur darum ist das Schwegalp schwingen etwas ganz Besonderes, Fritz Bischof.
Eigentlich ist es ja schon fast ein bisschen kurios, dass Schwegalp schwingen so einen hohen Stellenwert hat. Das, weil in dem Jahr erst zum 13. Mal um den Schwegalp-Monat geschwungen wird. Zum Vergleich, Geburtsdaten von den zwei anderen wichtigen Bergfesten. Brünig 1904, Stoss 1924. Aber Schwegalp hat sich in gut 10 Jahren zur Nummer 1 aufgeschafft und einmal über 10'000 Zuschauer angezogen und ist so zum kleinen eidgenössischen Schwingfest geworden. Auch für die Schwinger selber ist das Fest auf der Schwegalp etwas ganz Besonderes. Noch ganz speziell für die Einheimischen, wie etwa den Nöldi Pfarrer.
Erstens ist es das schönste und grösste Schwingfest, glaube ich, nebst den eidgenössischen Anlass. Dann kommt dazu, dass es vor der Haustür ist bei mir und ja, das Heimschwingfest. Besonders ist sicher auch, weil man noch ein bisschen aufstellen kann, einen Tag lang helfen, ist man natürlich noch mehr mit dem Fest verbunden und identifiziert sich natürlich noch mehr.
Ein Toggenburger wie der Nöldi Pfarrer ist auch der Unspunnensieger Daniel Bösch. Und auch für ihn ist Schwegalp nicht einfach ein Schwingfest.
Schwegalp ist immer ein Heimbergfest. Die Stimmung, die Atmosphäre, der Festplatz und der 7. Gang am Abend ist auch immer speziell.
Die Atmosphäre, die Stimmung, das ganze Drum und Dran am Fuss vom Sentis, das ist einzigartig. Wenn dann aber noch die besten Schwinger in den drei Ringen antreten, dann steigt die Bedeutung noch mehr. Der Nöldi Pfarrer.
Ja, also ich glaube, wenn man die Besetzung anschaut, ist es das bestbesetzte Fest dieses Jahr. Und wenn wir da gewinnen, ist es natürlich schon, ja, das ist schon auch schon schön, ja.
Der Nöldi Pfarrer als Schwingerkönig von 2001 zu Nio hat auf der Schwegalp schon den Jahr 2001, 2004 und 2009 gewonnen. Da wäre eigentlich wieder mal ein Sieg fällig.
Ja, ich wäre dran, ja. Ja, wenn ich es noch einmal mich herhänge, wäre natürlich super schön, aber es wird sehr hart. Ja, ich werde mir das Beste geben, wenn es langt, langt und sonst hauptsächlich gesund.
Die bisherige Saison vom Toggenburger ist ein Auf und Ab gewesen.
Am Anfang ganz gut und dann ein bisschen Einbrüchli gehabt, wieder ein bisschen besser und ja, es ist eigentlich wie der Börse, ein bisschen hoch und runter gegangen. Ich bin 34 und ich bin gesund und das ist, glaube ich, die Hauptsache.
Am vergangenen Wochenende beim Berner Kantonale war der Nöldi Pfarrer eher im Tief und hat nur ganz knapp den Kranz gemacht. Aus dem Blickwinkel sollte die Kurve am Sonntag auf der Schwegalp also wieder Opsi zeigen.
Der Kurs sollte wieder runtergehen, ja weiter, aber kann er ja fast nicht mehr. Ja. Mal, ich denke, es sollte wieder ein bisschen runtergehen. Es sollte eher ein bisschen anziehen.
Als härteste Konkurrenten um den Sieg sind Berner Gäste Sembach, Stucki und Siegenthaler zu sehen, aber auch die Innerschweizer Leimbacher und Ulrich. Und dann gibt es natürlich noch die Ostschweizer Roth, Goethe, Kloppa und den Unspunnensieger Daniel Bösch.
Bis jetzt hat wieder drei Kanzler geschwungen, so gut wie noch nie gewesen. Nur die letzte Stunde in Bern habe ich so schlecht für die ganze Saison nicht geschwungen. Aber ansonsten, weil ich gerechnet, die erste Saison nach dem Unspunnen, habe ich anders erwartet. Nachdem ich sicher zufrieden, dass ich meine Leistung bestätige, dass ich im Unspunnensieg nicht einfach so gemacht habe.
Und auch darum ist am Sonntag auf der Schwegalp Schwingsport vom Allerfeinsten zu erwarten.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz, die Sendung morgen mit Licht und Schatten. Tragisch ist die Geschichte von dieser Mutter, die im Spital Wiel nach einer Geburt gestorben ist. Die zuständige Chefärztin ist verurteilt worden. Fälle, die im Spital nie passieren dürften. Wie häufig sind sie? Wir fragen einen Spitalexperten. Zwischen Licht und Schatten bewegen sich die Drogenabhängigen in der ältesten Therapiestation der Schweiz, einem Kratten im solothurnischen Bainwil. Jetzt wird der Kratten 40 und hat es mit neuen Abhängigkeiten zu tun, der Internetsucht zum Beispiel. Und dann wird gefestet. Gegen eine sagenhafte Million Besucherinnen und Besucher erwartet Baden in den nächsten 10 Tagen am Stadtfest. Was die Massen auf Baden treibt, in Regionaldiagonal, morgen nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf DRS1.
Es ist 5:05 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz hier nochmal mit den wichtigsten Meldungen vom Tag. Die geplanten Neubauten im Lindgebiet für einen IKEA Genis und für einen Glaruspark Zmolis sind abgesagt. St. Gallen, die Glaner und die Schweizer Regierungen haben zusammen Nein gesagt. Die Gemeinde Genis will den Entscheid so nicht akzeptieren und hat darum Beschwerden beim kantonalen Verwaltungsgericht eingereicht. Die Thurgauer Regierung stellt dem Parlament den Antrag, die Thurgauische Volksinitiative mit dem Titel «Gegen frauenfeindliche, rassistische und mörderische Lehrbücher» für ungültig zu erklären. Die Initiative will verhindern, dass an den Schulen der Koran gelehrt wird und will dafür das Volksschulgesetz ändern. Laut der Thurgauer Regierung würde eine solche Änderung den Willen der Initianten nicht umsetzen, weil der Religionsunterricht gar nicht unter das Schulgesetz fällt. Die Lohnentwicklung im Kanton Thurgau deckt sich mit dem schweizerischen Durchschnitt. Der typische Angestellte in der Privatwirtschaft verdient gut 5'600 Franken brutto. Das kann man aus der Lohnentwicklungsstruktur vom Jahr 2010 herauslesen. Der Thurgau als Grenzkanton beschäftigt einen Haufen ausländische Arbeitskräfte. Auffällig da ist, dass die im Vergleich zu den einheimischen, gut qualifizierten Arbeitskräften häufig mehr verdienen. Der Blick jetzt aufs Wetter, die Prognose für morgen von SF Meteo hat Sabine Walmer.
Der heutige Feierabend bleibt sonnig und warm. Am 8 ist es immer noch etwa 23 Grad. In der Nacht kühlt es dann auf 14 Grad ab. Es ist also gut, zum am Morgen noch mal richtig durchlüften. Der Tag durch geht es nämlich rasch aufwärts mit den Temperaturen. In Appenzell wird es 28 Grad, St. Gallen und Gossau 29 Grad. 31 Grad wird es in Frauenfeld und Romanshorn und bis zu 33 Grad heiss wird es im Rheintal. Selbst auf dem Sentis ist es Montagmittag 17 Grad. Dazu scheint dann den ganzen Tag die Sonne. Auch am Sonntag geht es mit wolkenlosem Wetter weiter. Die Temperaturen kommen noch weiter darauf bis gegen 35 Grad. Abkühlung bringt hier zum Beispiel der Bodensee, der aktuell 22 Grad hat, oder der Gaumasee mit 20 Grad.
Da ist das Regionaljournal Ostschweiz auf DRS1. Im Internet kann man die ganzen Sendungen oder einzelne Beiträge nachlesen unter regionaljournal.ch. Für die Sendungen heute war verantwortlich der Peter Traxler und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Keller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.